Bar Mensch.
Ein Podcast des AWO-Kreisverbandes Bielefeld. Heute zu Gast
Dagmar Freitag,
Tobias Magnussen.
Alter
37
und ich bin 41.
Bei der AWO arbeite ich als
Fachbereichsleitung Sprachqualifizierung,
als Sprachlehrer.
AWO ist
bunt, offen und pragmatisch.
Eine verlässliche Arbeitgeberin in unsicheren Zeiten.
Und ich bin
Froh, dort arbeiten zu können.
Und ich bin pragmatisch und deswegen passt das gut.
Dagmar, Tobias, ein ganz herzliches Willkommen zu eurer Folge Hörbar Mensch. Schön, dass ihr da seid.
Vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön.
Zum Einstieg, was würdet ihr sagen, was ist Sprache für euch?
Sprache ist, finde ich, immer alles. Also häufig denkt man das in kleinen Paketen, aber Sprache betrifft natürlich wirklich alles. Also werden wir uns unterhalten, kommunizieren wir mit Sprache. Für jegliche Arbeit ist Sprache wichtig. Sprache ist die Kommunikation zwischen uns, aber auch das, ja, für uns auch unsere Arbeit. Also das, womit wir arbeiten, aber auch worüber wir arbeiten sozusagen.
Ja, und für mich wäre Sprache sozusagen der Schlüssel zur Teilhabe.
Mhm.
Also ich bin ja Sprachlehrer und bei mir sitzen halt Menschen, die noch nicht so gut Deutsch können. Also manche schon, manche nicht so. Und man sieht auch wirklich einige Menschen, denen vieles verschlossen bleibt, weil sie eben sprachlich hier noch nicht angekommen sind.
Und genau deswegen habe ich euch das auch gefragt, denn ihr arbeitet beim AWO-Kreisverband Bielefeld in der Sprachqualifizierung. Dagmar, du als Fachbereichsleitung, was sind deine Aufgaben? Wie sieht dein Tag aus? Wie stelle ich mir das vor?
Mein Tag ist tatsächlich niemals gleich. Das ist auch spannend, also vor allem spannend, aber auch jetzt bei so einer Frage schwierig und manchmal ein bisschen anstrengend zu planen. Das heißt, grundsätzlich in einer Woche plane ich so, welche Kurse wollen wir planen, spreche mit Kooperationspartnern, mit Mittelgebern, welche Kurse möchte wer wie haben, wie kommen wir da gut zusammen. Dann aber natürlich mit den Kolleginnen, also welche Lehrkräfte können wo eingesetzt werden, welche Probleme gibt es. Mal auch mit Teilnehmenden, nicht ganz so oft, aber mal, wenn es da, vor allem wenn es Probleme gibt, komme ich. Genau, auch natürlich mit AWO-Kolleginnen. Einmal gibt es da immer Überschneidungssachen, irgendwelche Netzwerktreffen zum Beispiel, intern und extern. Also ganz bunt gemischt und nächster Tag, einen Tag gleich.
Tobias, du hast es eben schon gesagt, du bist Sprachlehrer. Bei dir ist dein Tag ja auch gefüllt mit Sprache, ne?
Und er ist immer gleich. Nein. Also er ist zwar, glaube ich, gleicher als bei Dagmar. Also ich komme halt in die Sprachschule, lese dann im Bestfall die E-Mails und beantworte sie. Wenn es zeitlich nicht drin ist, dann später. Und dann gehe ich eigentlich in meine Kurse. Und innerhalb der Kursform bediene ich eine einigermaßen große Bandbreite. Also man darf sich das im Alltag in der Sprachschule nicht so vorstellen, dass es einfach 4 Deutschkurse gibt oder 10 Deutschkurse, sondern die sind schon relativ fein aufdifferenziert. Und da kann auch nicht jeder Lehrer alles machen, weil irgendwelche Qualifikationen fehlen oder nicht. Nicht jeder Lehrer oder Lehrerin möchte auch unbedingt jeden Kurs machen, weil die auch unterschiedlich anstrengend sind oder unterschiedliche Herausforderungen bereithalten.
Mhm.
Ja, ich mache aber auf jeden Fall kurz gesagt dann einfach den Kurs oder die beiden Kurse, die ich halt an dem Tag unterrichte.
Mhm. Du hast es gerade gesagt, es ist fein aufgeschlüsselt, auch nach Fachrichtungen im weitesten Sinne. Ne? Ich sage das jetzt so mit meinen Worten, das ist ja wahrscheinlich jetzt so nicht ganz korrekt. Kannst du das so ein bisschen plastisch erklären?
Ja, es gibt zum einen Integrationskurse. Das sind die Kurse, die man auch in den Medien dann immer so hört oder liest, wenn es darum geht, Sprachkurse. Also das sind die normalen Integrationskurse, die dann von einem Beginnersprachniveau zu einem mittelstarken Niveau, B1 heißt das, führen. Und dann gibt es im Anschluss daran dann diese aufdifferenzierten Berufssprachkurse. Und da gibt es momentan einen ganz starken Fokus auf Pflegekräfte, Erzieherinnen und Mediziner.
Mhm.
Genau, es gibt da noch so andere, die sind jetzt so in der Mache. Es gibt für Friseurinnen was und für Apothekerinnen soll es auch was geben. Da kann Dagmar vielleicht mehr zu sagen, wie sich das so entwickelt, aber momentan hauptsächlich Pflegekräfte und Erzieher.
Warum habt ihr euch dafür entschieden, es so aufzuteilen? Also man könnte ja auch sagen, man setzt jetzt unabhängig von der Berufswahl oder von dem vorherrschenden Beruf die Leute irgendwie zusammen an einen Tisch und dann lernen die halt Deutsch. Ihr habt es anders entschieden. Warum?
Es ist nicht alles genau unsere Entscheidung, weil das eigentlich vom, also wir kriegen ja von, jemand bezahlt ja die Kurse und das ist meistens das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bei uns im Moment, das BAMF. Und die haben sich entschieden, für welche Berufsgruppen gibt es nochmal Sonderformate. Mhm. Und das sind vor allem, glaube ich, Mangelberufe, die sie im Moment erkennen. Also Pflegekräfte, ÄrztInnen, Frühpädagogik, also Leute, die zum Beispiel in Kitas arbeiten und für Auszubildende. Das sind Formate, die nochmal gesondert gefordert werden. Und es gibt eigentlich Kurse für alle, also jeder, der im Beruf ist und noch ein bisschen Sprache lernen muss. Und da sitzen dann alle Berufsgruppen gemischt. Und wir haben uns einfach grundsätzlich als AWO entschieden, uns nicht komplett zu fokussieren, nur auf Integrationskurse oder nur auf eine bestimmte Berufsgruppe, sondern zu sagen, wir sind als AWO offen für alle. Also wir nehmen zum einen absolute Anfänger, dann nehmen wir auch Leute, haben wir auch Kurse zum Beispiel für Leute, die nicht lesen und schreiben können, also niederschwellig für alle, die da ein Interesse haben und dann aber weiter auch als Arbeiterwohlfahrt ja auch in den Beruf rein und auch Beruf ist ja immer oft auch eine Integration in die Gesellschaft, da dann zu schauen, welche Berufe sind denn da spannend. Und da haben wir wirklich gesagt, okay, das können wir gut. Wir haben ja auch Pflege bei der AWO zum Beispiel, das passt gut. Von da ist man schnell auch bei den Ärzten und im Krankenhaus. Und deswegen sind wir, ich glaube, der einzige Träger in Bielefeld sogar, der diese geförderten Kurse für diese Berufsgruppen auch macht.
Heißt, ihr profitiert auch so ein bisschen von der Interprofessionalität innerhalb des AWO-Kreisverbandes?
Auf jeden Fall. Also wir haben auch Kooperationen innerhalb der AWO, des Kreisverbandes. Das heißt, unsere Frühpädagogikkurse, die gehen auch in die Kita und hospitieren da. Die Leute, die Kolleginnen kommen zu uns und erzählen von ihrem Alltag. Da freuen sich immer alle wirklich. In Pflege ist das ja auch so, dass die Leute aus der Pflege zu uns kommen. Das ist immer, glaube ich, ein guter Austausch. Jetzt haben wir kein Krankenhaus, deswegen kooperieren wir da mit anderen Ärzten. Aber immer da, wo es geht, kooperieren wir und schauen wir, wie das gut vernetzt werden kann.
Ja. Ja, und das ist natürlich auch ein bisschen eine Absicherung für die AWO, weil wenn man sich halt jetzt sehr auf ein Kursformat spezialisiert und man jetzt 12 Pflegekurse aus dem Boden stampft und im nächsten Jahr bricht dann die Förderung weg, dann steht man da. Also man muss sich schon so ein bisschen breit aufstellen und wirklich von A bis Z bedienen, damit dann, wenn was wegbricht und Sachen brechen weg, dass man dann aber immer noch auf neuen Füßen steht und nicht hinten rüber kippt.
Ja. So. Ja, wir versuchen tatsächlich flexibel zu bleiben. Wie Tobias schon sagt, häufig ist die Landschaft ein bisschen schwierig, gerade im Moment. Viele soziale Angebote brechen weg. Auch bei Integration wird viel gekürzt. Da hatten wir jetzt Glück und waren gut aufgestellt, weil die Berufsgruppen, die wir bedienen können, dass die gerade auch gut nachgefragt sind und auch weiterhin gefördert wurden. Aber auch sonst sind wir offen. Wir wollen mit einem Kooperationspartner zusammen demnächst auch nochmal so LKW und Kraftfahrer zum Beispiel sprachlich begleiten. Das ist auch ein großer Mangelberuf tatsächlich im Moment. Du hast gesagt, Friseur, Auszubildende haben wir gemacht, auch medizinische Fachangestellte in der Ausbildung. Also, dass wir da wirklich schauen, ja, welche Berufe gibt es, wo ist überhaupt Sprache von nötig? Und das ist eigentlich überall. Und da dann versuchen, uns aufzustellen und gut reinzugehen. Da profitieren wir auch von anderen Projekten. Manche waren ja auch schon hier, dass wir so ein Sprachcoaching im Kreisverband schon entwickelt haben und dass wir da dann auch immer uns drauf gut beziehen können und schauen können, ja, wie kann man Sprache und Beruf zusammenbringen.
Ja. Du hast eben schon gesagt, Tobias, Sprache ist der Schlüssel zur Teilhabe und irgendwie ja auch, finde ich, der Schlüssel zur Welt. Ne? Also ohne Sprache ist alles, ja, so, also sie ist so existenziell. Was fasziniert dich daran, die Sprache zu vermitteln? Ich meine, Deutsch ist wahnsinnig schwer, oder?
Ja, also ich glaube, im globalen Sprachmarkt betrachtet ist mittelschwer. Mhm. Aber ja, ist schon schwer. Was begeistert mich daran? Hauptsächlich die Fortschritte zu sehen bei Teilnehmenden. Es gibt besonders in diesen klassischen Integrationskursen die allergrößte Mehrheit von Teilnehmenden, die einen wahnsinnig großen Sprung macht. Also dann sitzen am Anfang 18 Menschen vor dir, können guten Tag sagen und am Ende könnten sie einem niederschwelligen Podcast teilnehmen. Also das ist wirklich dann toll zu sehen. Das ist halt wirklich immer ein schönes Erfolgserlebnis. Generell diese positiven Sachen. Ja, dass Leute auch wirklich dann Arbeit finden. Also man muss ja nicht immer alles auf diesen ökonomischen Fuß stellen, aber das ist halt auch schön, wenn dann Leute einfach seit 5 Jahren nicht gearbeitet haben und dann kommen sie nach dem Kurs dann nochmal in die Schule und sagen, Tobi, ich habe einen Job gefunden.
Ja, toll.
Und ja, ich kann jetzt meine Familie selber versorgen und so, das ist natürlich dann schön. Es gibt aber auch einfach Sachen, wo das dann auch kleinere Schritte sind, die aber auch schön sind. Also ich erinnere mich noch an eine Frau, die ist am Anfang immer mit ihrem Mann gekommen, wurde dann in den Raum gesetzt und ihr Mann ist dann wieder gegangen. Und dann habe ich irgendwann gefragt, warum kommt dein Mann immer? Was macht der hier? Und dann hat sie dann mit Händen und Füßen mir erklärt, sie versteht nicht, mit dem Bus zu fahren. So, und dann irgendwann nach 3-4 Wochen kam sie halt alleine und da meinte ich, wo ist denn dein Mann? Da meinte sie, den brauche ich nicht mehr, ich kann jetzt alleine mit dem Bus fahren. So, und solche Sachen, die wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr die große Berufskarriere anstreben, aber das ist für die Frau natürlich trotzdem toll, dass sie jetzt halt alleine mit dem Bus fahren
ja,
kann.
Ja, fantastisch.
Ja.
Und wenn du abends zu Hause sitzt, machst du dir das klar, wie viel Anteil du an genau solchen individuellen Geschichten hast?
Wahrscheinlich weniger, als man denken sollte. Ich nehme eigentlich nicht so viel von der Arbeit mit nach Hause, weil ich auch einfach sehr viele Teilnehmende habe. Also einfach die schiere Anzahl von Menschen ist aber sehr groß, dass ich mir dann, also im Detail um jeden dann nicht mehr dann noch einen Kopf mache. Wenn was Außergewöhnliches passiert, natürlich schon, aber ich sitze jetzt selten auf dem Balkon und denke noch, wie schön, dass ich die alle begleite. Also da... Das wäre auch gelogen.
So wie du das erzählst, ist das ja auch einfach so elementar, Menschen zu qualifizieren, Menschen auszustatten mit dem, was für uns vollkommen selbstverständlich ist, und sie dann rauszuschicken in die Welt und ihnen neue Türen zu öffnen. Das ist toll. Dagmar, ist das was, warum du dich auch für diesen Beruf entschieden hast oder wie bist du da reingestolpert?
Nein, auf jeden Fall. Also ich habe Linguistik und Deutsch als Fremdsprache studiert. Also grundsätzlich das Thema, da war ich schon drin, aber dann habe ich an der Uni in Paderborn gearbeitet, habe da Studierende unterrichtet und habe dann aber gemerkt, das ist mir alles ein bisschen zu wissenschaftlich, ein bisschen zu theoretisch, ein bisschen zu weit weg von der Praxis. Also natürlich, Studierende gehen auch später in die Schule und es ist auch irgendeine relevante Praxis. Leute, die da arbeiten, machen wichtige Arbeit. Aber ich habe gemerkt, ich muss doch irgendwie näher an die Leute kommen, sozusagen. Und deswegen habe ich mich bewusst entschieden, genau auf die Sprachschulleitung mich zu bewerben und bin da auch sehr, sehr glücklich mit, weil man wirklich sowas sieht, was Tobias gerade erzählt. Also man sieht die Teilnehmenden jeden Tag. Man sieht jeden Tag, was passiert, wie viel man mit Sprachkursen bewirkt, wie wichtig Sprache ist. Man kann immer sehr direkt helfen, sozusagen. Und das finde ich sehr spannend dabei und sehr, Gewinn. Also das bringt, gibt mir sehr viel. Und gleichzeitig ist es so vielseitig, weil Sprache eben ja so vielseitig ist und es bleibt nicht langweilig, weil man in jeglichen Bereich reingehen kann, der gerade wichtig wird, wo man Anfragen bekommt oder auf den man Lust hat. Ne? Sprache betrifft ja jeden.
Ja.
Genau.
Und natürlich, klar, ne, was Tobias sagt, also ihr habt so viele Menschen da. Natürlich begleitet man da nicht jedes Einzelschicksal oder jeden einzelnen Menschen, aber ihr habt ja auch mehr mit den Menschen zu tun, die einfach ganz andere Dinge erlebt haben als wir jetzt, ne? Also inwiefern hat das für euch noch einen Einfluss in eure Arbeit?
Also bei mir ist es so, dass ich bei den meisten Teilnehmenden, also ohne dass ich jetzt eine Umfrage gemacht hätte, aber ich würde echt vermuten, dass ich für die meisten Teilnehmenden die deutsche Person bin, mit der sie am meisten Kontakt haben. Also sie haben natürlich auch andere Sachbearbeiter und so, aber die sehen sie nicht jeden Tag 4 Stunden lang. Und die sehen mich halt 20 Stunden in der Woche. Und dann kommen sie natürlich mit Problemen dann zu mir. Also Probleme, die den Alltag betreffen, Probleme, weiß ich nicht, mit dem Jobcenter oder sie bekommen keinen Termin für Standesamt oder sie möchten irgendwie mit dem Zug nach Reda-Wiedenbrück fahren und wissen nicht genau, welche Verbindung gut ist. Und manche von diesen Sachen kann man dann natürlich dann beantworten und manche sind dann auch ein bisschen tricky, so, dann kann ich auch nicht zwischen Tür und Angel dann irgendeine Geburtsurkunde beglaubigen. So, und dann werde ich dann diese Teilnehmenden dann zu unserer Sozialarbeiterin verweisen und die hilft dann in einem professionelleren Rahmen weiter.
Ja, aber das ist sehr gut, dass ihr genau solche Menschen halt auch eben noch innerhalb des AWO-Kreisverbandes habt, ne?
Und mir ist es auch wichtig, dass wir, so wie Tobias ja auch erzählt, dass wir auf Augenhöhe und wertschätzend mit allen Teilnehmenden umgehen und dass die bei uns einen Raum haben, wo sie merken, sie können jetzt vielleicht nicht perfekt Deutsch. Wir haben aber auch viele Teilnehmende, die schon auch gut, wirklich gut Deutsch sprechen, die nur noch besser werden wollen oder sollen sozusagen, aber auch viele, die eben sich noch nicht gut verständigen können auf Deutsch. Und dann sind diesen Leuten wird oft schon woanders vielleicht eher begegnet, sie werden nicht ernst genommen oder sie werden bevormundet. Und dass wir da auf Augenhöhe agieren und wertschätzend sind und dass wir so ein sicherer Ort sind, wo Leute sich wohlfühlen und auch wenn wir eine Sprachschule sind, trotzdem mit solchen Problemen auch kommen können. Dass wir dann, da profitieren wir auch wirklich ja von der ABO-Familie, dass wir dann da schauen können, wie können wir das zusammen hinkriegen, wie können wir das lösen.
Denn genau das ist es ja, ne? Wenn du die Sprache nicht sprichst und du wirst eben aufgrund dessen ausgegrenzt, du wirst angefeindet, ne? Und weißt dich noch nicht mal irgendwie zu wehren auf der Sprache, das ist ja schon eine harte Geschichte.
Ja, und nicht nur das aktive Anfeinden, sondern auch, dass einige Teilnehmende nicht um ihre Rechte wissen und selbst wenn sie diese Rechtebelehrung bekommen, die nicht verstehen. So, also es gibt oft Teilnehmende, die kriegen Briefe, diese Bürokratie erschlägt die sowieso, die kriegen jeden Tag 8 Briefe.
Um Gottes Willen, ja.
Und die haben immer Angst. Wenn der Brief dick ist, ist immer schlecht. So, und dann kommen sie zu mir und fragen, ob das ein Problem sei. Und dann gucke ich und da steht so, nee, da steht gerade, dass dein Kind ein Anrecht darauf hat, pro Schuljahr 50 Euro Zuschuss für einen Sportverein zu bekommen. Mhm. Das ist gut. Unterschreib das, dann kriegst du und dein Kind mehr Geld für einen Sportverein. Ach so.
Ja.
Ja. Das wissen sie nicht. Also dann kriegen sie diesen Brief, können den halt nicht lesen und oder nicht gut genug lesen und sind dann froh, einfach wenn keine Rechnung kommt, legen den in eine Schublade und das war's.
Ja.
So, und das sind ja auch dann so Sachen, sind ja auch Mitbürger, ob die jetzt schon einen Pass haben oder nicht. Aber wenn das Schulkind da ein Anrecht drauf hat auf einen Fußballverein, dann warum nicht?
Also bräuchte es auch aus deiner Erfahrung oder eurer Erfahrung definitiv auch einen Bürokratieabbau, ne?
Also nicht nur die Menge, aber auch die Einfachheit. Also die Briefe sind halt, und wenn es da um 25 Euro geht für ein Bio-Mittagessen, also die sind formuliert, als ist das jetzt ein Scheidungsantrag.
Yeah.
Also man muss da wirklich erstmal so 5 Minuten drauf gucken, um zu schauen, ist das jetzt ein Problem oder nicht? Mhm. Ach nee, es ist ja gut.
Und das geht uns ja auch schon so, die deutsche Sprache nun wirklich gut beherrschen, würde ich meinen. Ne, wenn du ein formales Anschreiben kriegst, dann musst du erstmal auch nachdenken.
Und das ist nicht notwendig. Also man könnte die ganzen Briefe eigentlich auf einem Niveau formulieren. Das schaffen wir dann ja in den Kursen. Schaffst du das ja auch, das zu erklären, Tobias, ne? Dass man das versteht mit einem gewissen Sprachniveau. Und dass das auch andere leichter erklären können. Das wäre gut schaffbar. Da müsste man sich nur ein bisschen Mühe geben. Ja.
Ja, also da nehme ich einen Appell mit.
Es ist auch insgesamt so, das, was Tobias, du gerade die Anekdote. Insgesamt finde ich das auch wichtig, so sich das anzuschauen, dass wir nicht nur einmal auf die Verwertbarkeit gucken von dem, was wir genau machen. Also, dass die berufliche Verwertbarkeit am Ende, sondern dass es wirklich auch ein großer Mehrwert ist, wenn die Frau dann wirklich zum Beispiel alleine Bus fahren kann. Oder wenn das Kind nicht mehr jeden Brief, der nach Hause kommt, übersetzen muss. Sondern dass das wirklich auch schon sehr viel ausmacht, wenn wir solche kleinen Schritte schaffen oder die Teilnehmenden solche Schritte schaffen, dass das auch viel wert ist und ganz wertvoll für die Leute, für die Gesellschaft aber auch. Und dass es nicht immer am Ende eine zählbare Sache rauskommen muss, wie dann, damit kann man dann das arbeiten.
Ja.
Und da geht's immer mehr ein bisschen hin im Moment. Also man kriegt meist oft nur noch Mittel wirklich zum Beispiel für Leute, für Berufssprachkurse, die wirklich zu einem bestimmten Beruf hingehen. Aber da sind noch nicht immer alle Leute. Und alle Leute werden auch nicht immer dahin kommen können. Und trotzdem gibt's aber dazwischen Zwischenschritte, die sehr wichtig sind. Und da hoffen wir, dass das so ein bisschen, oder ich hoffe, dass das noch mal ein bisschen mehr in den Blick wiederkommt.
Mhm, gut, dass du das so deutlich gesagt hast. Neben der Sprachschule gibt es auch noch ganz viele andere Projekte, ne? Was sind das für Projekte? Erzählt.
Zum einen machen wir, das zählen wir meistens schon bei der Sprachschule mit, aber das sind nicht diese Kurse, die man sich vorstellt, sondern niederschwellige Sprachtreffs. Das heißt, wir haben in ganz vielen Quartieren, auch häufig bei AWO-Standorten, aber auch in anderen Kitas oder Grundschulen, haben wir niederschwellige Sprachtreffs, wo man einmal die Woche wirklich entweder nur Frauen oder gemischte Gruppen ganz offen hinkommen können, ohne Anmeldung, um sich einfach auszutauschen. Das ist wunderbar, um wirklich so niederschwellig alle Leute zu erreichen, dass man, manchmal schafft man es nicht, einen Kurs zu besuchen oder manchmal hat man schon einen Kurs fertig gemacht, aber danach erarbeitet man erstmal nicht und hat wenig Kontakt zu Deutsch. Und um dann so ein bisschen im Deutschen zu bleiben, kommt man da einfach einmal die Woche hin und spricht ein bisschen. Ist auch ein super Netzwerk dann, um dann wieder zu gucken, ach, und hier kannst du noch beraten werden, hier kenne ich jemanden, der noch einen Job hat oder so. Das ist ganz viel wert, um Netzwerke zu schaffen und Deutsch zu üben. Das sind so kleinere Projekte.
Naja, und auch erstmal, um andere Menschen nochmal zu treffen, ne, und in den Austausch zu gehen überhaupt, das ist ja schon mal super.
Dass man wirklich Kontakte knüpft auch, ja.
Ja.
Und dann haben wir größere Sachen, zum Beispiel den Fokus-Werte-Dialog. Das ist ein Projekt, das von der EU gefördert wird. Da geht es drum, mit zugewanderten sprachsensibel, also so, dass man sprachlich angemessen zu sprechen über Werte auf Augenhöhe. Das heißt, dass man darüber spricht, welche Werte sind mir wichtig, welche Werte sind dir wichtig und dann zusammen ja darüber sprechen. Da geht es nicht um ein, wir haben in Deutschland diese Werte und du musst das so machen, sondern wirklich ein Austausch, was bedeutet Demokratie für mich, was ist Freiheit, aber auch, ja, ist es wichtig, dass wir hier alle pünktlich zum Unterricht kommen und oder warum ist das so? Genau. Und dann haben wir ein Projekt kritische Medienkompetenz, ist auch von der EU gefördert. Und da geht es darum, dass ja Sprachlernende wirklich auch, dass man da schaut, wie kann ich eine Medienkompetenz aufbauen? Also wie kann ich überhaupt mit einem Handy umgehen, aber auch wie kann ich mit einer Zeitung oder einem Podcast umgehen? Worauf muss ich da achten? Kann ich alles glauben oder nicht? Wie kann ich erkennen, was vielleicht Fake News sind? Oder wie kann ich mich selber auch schützen vor Anfeindungen? Solche Dinge. Und das eben alles ganz sprachsensibel, sodass jeder mitmachen kann.
Aber da stelle ich mir auch nochmal super schwer vor. Ich stelle mir vor, ich wäre jetzt in einem fremden Land. Ich kann die Sprache nicht. Ich fange an, sie zu lernen, fange an, mich auch mit den Medien zu beschäftigen. Aber trotzdem brauche ich ja vielleicht Untertöne. Ich brauche irgendwie ein Gefühl dafür, wie die Medienlandschaft funktioniert.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch diametral anders als bei uns, weil also viele von den Teilnehmenden kommen auch wirklich aus entweder aktiven oder ehemaligen Diktaturen. Und wenn man sich mit denen unterhält, ist es so, wirklich im Gegensatz zu uns, dass wir halt denken, es gibt halt den Rundfunk und was dann in der Tagesschau läuft, das stimmt wahrscheinlich schon so ungefähr. Also da habe ich jetzt kein großes Misstrauen, dass das Erdbeben da in Kamtschatka war. So, ich bin aber misstrauisch, wenn auf TikTok da irgendwie was so. Das ist bei vielen Teilnehmern genau umgekehrt. Die empfinden die Social Media als das Wahre, weil das ist so das Volk, was vor Ort ist und uns das sagt.
Und frei und die vermeintlich.
Genau. Und die Medien sind ja die unter Diktators Fuchtel und denen kann man nicht glauben. Und wenn wir jetzt hinkommen und sagen, aber guckt mal bei uns Fernsehen, das stimmt schon, da sind sie dann sehr skeptisch anfangs, weil sie halt seit 35 Jahren gelernt haben, also es stimmt alles, aber nicht das, was im Fernsehen läuft.
Mhm.
So, und das, ja. Ist ein großer Punkt.
Ja, wahnsinnig wichtig. Ist das was, was euch schon erfüllt auch, eure Arbeit?
Ja, also sowohl mental als auch physisch, ja.
Ja.
Ich denke, ja. Ja, durchaus. Also durch die Abwechslung. Also wenn ich jetzt für mich spreche, also durch die Abwechslung, die der Beruf hat, dann ja. Ich mache halt nicht jeden Tag das Gleiche. Also ich unterrichte jeden Tag Deutsch, aber mit verschiedenen Menschen an verschiedenen Standorten, in verschiedenen Niveaus, über verschiedene Themen. Und deswegen ist das wirklich erfüllend, muss ich sagen.
Ja, ich finde das auch sehr erfüllend. Man merkte das jetzt auch, wo in den letzten Jahren ja schon immer mehr, wir haben auch ein großes Projekt, das eingestellt wurde, nicht mehr weiter gefördert wurde und jetzt in den letzten Jahren die Kursfinanzierung ein bisschen schwieriger wird, dass man aber doch immer noch weiß, okay, ich weiß aber, wofür ich es mache und ich sehe jeden Tag, dass es wichtig ist und dass es die Leute erreicht. Und ich glaube ansonsten, wenn es mich nicht erfüllen würde, würde ich es nicht mehr machen nach so vielen ja, Schwierigkeiten, die da von oben kommen teilweise. Ja.
Wie gut aufgehoben fühlt ihr euch beim AWO-Kreisverband Bielefeld?
Also wenn ich dir ins Wort fallen darf, also ich sehr gut war, also ich war einer von den Mitarbeitern von diesem jüngst eingestellten Projekt, der dann sozusagen, also ich war halt nie ohne Job, aber es war immer dann so, ja, wir wissen nicht genau, wie es weitergeht und ob und so. Und da ist es bei der AWO halt so, wenn man spricht und offen bleibt und ja auch so ein bisschen die Fühler ausstreckt, also eigentlich oft gibt's dann Lösungen, dass man halt weiterhin gebraucht wird.
Mhm.
So. Ja, man muss halt offen sein. Also wenn man jetzt sagt, ich werde jetzt ausschließlich das machen und wenn ihr das nicht mehr habt, dann nicht, dann nicht. Aber die AWO hat auch ein Interesse daran, die Mitarbeiter zu halten.
Ja.
Das ist auf jeden Fall mein Nicht-Vorstandseindruck.
Ja, genau. Das würde ich unterschreiben, dass wir, auch wenn es schwierig wird, nach Lösungen suchen. Also gern auch pragmatisch und schauen. Man muss dann auch pragmatisch sein. Also das muss einem liegen. Man muss flexibel sein wollen und sich in Bewegung bleiben wollen. Aber das wollen ja viele, gerade in der sozialen Branche. Macht uns ja oft aus. Und dass wir da wirklich, ja, habe ich schon das Gefühl, immer nach pragmatischen Lösungen suchen. Es gibt aktuell auch andere Sprachschulen, die zumachen, weil einfach die Branche so ein bisschen undurchsichtiger wird. Aber da habe ich das Gefühl, wir gucken. Wir brauchen immer noch Sprache. Wir werden weiterhin Sprachunterricht brauchen. Das heißt, es muss uns eigentlich weiterhin geben. Und wie kriegen wir das zusammen gut hin?
auch mit eventuell kreativen Ansätzen, ne, anders denken, anders machen, aber am Ball bleiben. Zum Abschluss, was ist für euch das schwierigste deutsche Wort?
Ich finde Streichholzschächtelchen sehr schwierig.
Ach so.
Das ist wirklich schwierig, ja.
Ich hatte jetzt gedacht, auf der Bedeutungsebene. Ja, dann,
dann aber. Dann du doch die Bedeutungen.
Wir sagen doch.
Doch, tatsächlich, weil es gibt nur im Deutschen das Wort doch, ne?
Ja, und da haben sehr viele, eigentlich alle Schülerinnen und Schüler am Anfang Probleme mit.
Ja.
Und es dauert dann so 3-4 Wochen, bis sie dann wirklich verinnerlicht haben, wie das geht und sind dann, haben sehr diesen Erhellungsmoment. Man merkt richtig, dass sie, ach so, dann kann ich jetzt ja Gegenrede machen. Ja, genau, kannst du jetzt. Ja, und dann immer, ja, das gibt's auf meiner Sprache nicht.
Ja, es gibt's auf gar keiner anderen Sprache, ne?
Ja, aber das funktioniert nie in der Stunde, in der es eingeführt wird.
Ja.
Dann wissen sie nicht so richtig, was man von einem will. Das heißt ja einfach ja, nee, heißt nicht.
Mhm.
Ja.
Ja, aber wenn man das doch erstmal zu schätzen weiß, dann ist es toll, ne? Super. Doch, doch. Super. Ich danke euch sehr, dass ihr da wart. Dagmar, Tobias, alles Gute für euch und vielen Dank.
Danke auch.
Danke dir.
Das war Hörbar Mensch. Ein Podcast der AWO Bielefeld.